Und am Ende kommt alles immer auf die Menschen an. Die Menschen, die Sie sagen, entscheiden, oder die Menschen, die motiviert sind, die nicht motiviert sind. Am Ende geht es darum, die Menschen dazu zu bringen, das Bestmögliche zu tun.
Willkommen zu Erfolgsmuster, was Top-Leader stark macht. In diesem Podcast sprechen wir mit prägenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Spitzensport und Wissenschaft über Führung in komplexen Zeiten. Wenn Entscheidungen unter öffentlicher Beobachtung getroffen werden und Erwartungen widersprüchlich sind, zeigt sich, was Leadership wirklich verlangt. In dieser Folge geht es um Orientierung unter Druck, um Verantwortung auf unterschiedlichen Ebenen sowie um die Voraussetzungen, die es braucht, um Menschen und Organisationen sicher durch anspruchsvolle Situationen zu führen. Präsentiert von Markus Lohmann.
Herzlich willkommen bei Erfolgsmuster. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns. Dr. Sigrid Nikutta war knapp 10 Jahre Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe und von 2020 bis Ende 2025 Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn AG und Vorstandsvorsitzende der DB Cargo. Sie hat also große öffentliche Organisationen geführt und das gleichzeitig unter politischem, wirtschaftlichem und medialem Druck. Frau Dr. Nikutta, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Lohmann, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Da würde ich auch gerne direkt in die erste Frage reinspringen. Es ist ja oft die Situation, dass viele Interessen gleichzeitig wirken, man dann auch sehr schnell den inneren Kompass verlieren kann oder auch verliert. Woran merken Sie denn bei sich selbst, dass es Zeit ist, den Fokus neu auszurichten und Führung wieder bewusster zu übernehmen?
Erstmal, lieber Herr Lohmann, ich muss sehr schmunzeln, als Sie in der Anmoderation gesagt haben, unter den Augen der Öffentlichkeit. Genau das ist eine der großen Herausforderungen. Sie haben es ganz gut beschrieben. In den Positionen, die ich ganz oft inne hatte, gab es sehr viele Anforderungen, teilweise sehr unterschiedliche Anforderungen, die teilweise diametral entgegengesetzt waren, teilweise explizit geäußert, teilweise implizit. Und da war und ist mein Thema eigentlich immer, dass du dir genau überlegen musst, was ist das Ziel, auf das du hinsteuerst? Und wie erreichst du dieses Ziel? Natürlich musst du den Weg sozial adäquat gehen, aber das Ziel ist klar. Und um dieses Ziel zu erreichen, musst du natürlich die ganzen unterschiedlichen Stakeholder berücksichtigen. Aber dieser innere Kompass ist wichtig. Und Ihre Frage? Es ist so. Manchmal ist das Tagesgeschäft so überwältigend mit vielen, vielen Kleinigkeiten, die zu erledigen sind, mit so vielen Terminen, Interviewanfragen und ganz vielen Dingen, die gemacht werden müssen, dass man nahezu wirklich den Weg aus den Augen verliert. Dann ist es total wichtig, und das ist meine Erfahrung, sich einfach zurückzunehmen. Ich kann das am besten morgens früh. Dann überlege ich mir, was ist denn heute wirklich relevant für den Tag? Was ist relevant für die Woche? Was ist relevant für den Monat? Und was willst du eigentlich am Ende des Tages erreicht haben? Nicht immer ist mir das gelungen, aber es hat mir immer geholfen, genau den Kompass zu behalten, wo ich eigentlich hin möchte, auf das Ziel zu steuern und nicht unter den vielen Anforderungen, die da sind, aufgerieben zu werden.
Aber was heißt denn konkret zurücknehmen? Also gibt es da bewusste Regeln, Routinen, die Sie eingehalten haben, um sich da wirklich in diesen Drucksituationen auch zurückzunehmen, auf die Sie sich verlassen konnten?
Vielleicht werden Sie jetzt lächeln, wenn ich meine wirkliche Routine erkläre. Natürlich ist es so, dass Sie in diesen Jobs quasi abends als letztes und morgens als erstes Ihre SMS, Nachrichten und E-Mails checken. Aber dann war meine Zeit eigentlich immer die in der S-Bahn. In der S-Bahn konnte ich mich immer darauf fokussieren, was steht denn an, was sind die wichtigen Themen. Es muss jetzt nicht die S-Bahn sein, es kann auch das Auto sein oder wie auch immer. Aber dieser Weg zur Arbeit war ganz bewusst die Zeit, wo ich nachdenke, was zu tun ist und wo mir auch die besten Ideen gekommen sind.
Das heißt ja dann ganz klar und konsequent Räume schaffen, bewusst Zeit nehmen, indem man auch mal in Ruhe denken kann und sich sortieren kann. Und wenn man das Ganze jetzt aber mal gegenüberstellt, was kostet Führungskräfte aus Ihrer Erfahrung im Alltag denn am meisten Energie, ohne dass überhaupt auch wirkliche Wirkung entfaltet wird?
Die meiste Energie kosten, und das liest man ja häufig, aber es ist wirklich so, die meiste Energie kosten unproduktive Besprechungen. Dieses lasst uns zusammensetzen und das Thema besprechen. Und dann eine Besprechung, die für eine Stunde angesetzt ist. Das kostet unglaublich viel Zeit. Da müssen alle abgeholt werden und am Ende steht welches Ergebnis? Ich bin ein großer Fan davon, sehr kurze Besprechungen zu machen, wenn erforderlich, mit ganz klaren Punkten und ganz klar formulierter Erwartungshaltung, was soll am Ende der Besprechung denn wirklich stehen?
Weil das sind ja nach meiner Erfahrung oft diese Situationen, wenn diese zu viel werden, sich über einen langen Zeitraum ziehen, dass dann langsam auch dieses Verlorengehen dieses inneren Kompasses eintritt, sich gewisse Frustrationen auch entwickeln und dann führt eins zum nächsten. Was würden Sie denn sagen, wie kann ich denn aus sowas ausbrechen, auch bewusst? Wie kann ich meine Stakeholder vielleicht auch steuern, um aus diesem Kreis wieder rauszukommen und wieder in diesen Wirkungskreis reinzukommen?
Zweigeteilte Antwort an der Stelle. Weil einmal gibt es die öffentlichen Stakeholder. Das sind Eigentümer, Politiker, Aufsichtsräte, die Öffentlichkeit. Und natürlich geht es darum, hier Erwartungsmanagement zu machen. Was kann eigentlich wann geliefert werden? Was kann wann kommuniziert werden? Da ist es aber die Aufgabe eines guten Managers, das natürlich adäquat und erwartungsgerecht dann auch zu machen. Erster Teil. Zweiter Teil bezieht sich sehr stark auf das Innere eines Unternehmens. Und da kann der Manager natürlich und die Managerin natürlich sehr stark nach innen steuern. Und da ist mein Credo und meine Erfahrung wirklich ganz, ganz kurz und knapp und knackig. Erstens, alle die Führungskräfte der anderen Ebenen empowern, selber Entscheidungen zu treffen und nur das, was wirklich erforderlich ist, in den Vorstand kommen zu lassen. Einerseits und zweitens wirklich Time is Money. Ich bin eine große Freundin von 15 Minuten sind ausreichend. Und in dieser Zeit kannst du alles erklären, alles rüberbringen, alles ausdiskutieren.
Jetzt haben Sie ja in öffentlichen Organisationen geführt. Da werden ja Entscheidungen auch nicht nur intern bewertet, sondern auch öffentlich interpretiert. Sei es im Fernsehen, in der Zeitung, jeder hat eine Meinung dazu, was man macht, wer man ist. Was verändert das denn an der inneren Haltung einer Führungskraft? Oder ändert das überhaupt was?
Es verändert nichts an der inneren Haltung, würde ich sagen, für mich zumindest. Mhm. Aber es verändert das Verhalten schon. Ich sage immer so scherzhaft, ich gehe niemals über eine rote Ampel, seit ich BVG-Chefin war. Weil egal, es gibt Szenen, die sind ganz absurd, in denen du gesehen wirst und anschließend steht es in der Zeitung. Ich hatte mal einen so Moment, da bin ich aus der Bahn gestiegen und da war eine offensichtlich sehbehinderte Person mit einem Stock, die irgendwie versuchte und dann habe ich die angesprochen und habe gesagt, wo wollen Sie denn hin? Und dann hat er gesagt, ja, ja, da und da. Und dann habe ich den da zur Treppe gebracht, bis der Streifen da wieder war, den er ertasten konnte. 5 Minuten später ruft mich meine Pressesprecherin an und sagt, was haben Sie gerade gemacht? Und ich so unschuldbewusst, eigentlich glaube ich nichts Schwieriges. Sie haben doch gerade mit einer sehbehinderten Person gesprochen. Ich so, ja, stimmt. Aber ich bin dann halt schon in diesem Moment gesehen worden. Das heißt, das Verhalten, auch das öffentliche Verhalten verändert sich schon. Man muss immer damit rechnen, dass egal, was man macht, in der Zeitung ausdiskutiert wird. Also ich glaube, ich würde mich immer ganz ordentlich verhalten. Aber jetzt nochmal, immer mit diesem Blick, was würdest du dazu sagen, wenn es morgen die Schlagzeile in einer großen Zeitung ist?
Ja, ist es anstrengend im öffentlichen Leben?
Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Typen von Menschen. Ich kenne Menschen, für die ist es anstrengend. Auch, dass jede Aussage tendenziell in der Zeitung stehen kann. Es gibt Menschen wie mich, für die ist es nicht anstrengend, sondern ich bin extrem gesellig, sozial und finde das auch für mich persönlich ganz in Ordnung.
Ja, jetzt gibt es ja nicht nur Lösungen, die immer gut sind, die aber dennoch öffentlich bekannt gegeben werden müssen. Wie gehen Sie für sich selber denn mit Situationen um, in denen es eben nicht nur diese gute Lösung gibt, sondern nur Lösungen, die Sie verantworten, die aber auch negative Auswirkungen auf XY haben?
Mein unternehmerischer Kompass ist sehr, sehr klar. Managerin in einem Unternehmen heißt, quasi das Beste für dieses Unternehmen zu machen, damit dieses Unternehmen erfolgreich, dauerhaft am Markt bestehen kann. Und das bedeutet, dass es eben auch Entscheidungen gibt, wie gerade jetzt in meinem letzten Unternehmen, die schwierig sind. Also wenn es um Arbeitsplatzabbau geht zum Beispiel. Wobei ich mir aber sicher bin, dass es die richtige Entscheidung ist, weil das erforderlich ist, eine Effizienzerhöhung, weniger Mitarbeitende, damit das Unternehmen dauerhaft bestehen kann. Ist es die richtige Entscheidung? Und auch da bin ich eine Freundin der klaren Kommunikation. Ich habe auch diesen Arbeitsplatzabbau, der ganz sozialverträglich war. Das ist dann wieder der Part, der mir wichtig ist. Sozialverträglich, aber erforderlich, das sehr klar zu kommunizieren. Auch gegenüber allen Stakeholdern, auch gegenüber den Mitarbeitenden und mit den Mitarbeitenden zu diskutieren, auch ganz intensiv und eben zu erklären, weshalb erforderlich. Und meine Erfahrung ist, dass die Mitarbeitenden das auch sehr, sehr wohl verstehen.
Ja, gab es denn für Sie selber noch Entscheidungen, die Sie persönlich lange begleitet haben, auch nachdem Sie getroffen wurden?
Natürlich. Ich gehöre ja zu den Managerinnen, die lange in Unternehmen sind. Das heißt, ich erlebe die Auswirkungen meiner Entscheidungen bei der BVG zum Beispiel mit fast 10 Jahren und auch bei der Bahn. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich dann auch sehe und glücklicherweise bisher immer im positiven Sinne, was daraus geworden ist.
Ja. Vielleicht mal ganz konkret auf das Thema Leadership auch nochmal kommen, wenn das jetzt jemand hört, was wir besprechen. Viele Führungskräfte versuchen, schwierige Entscheidungen kommunikativ auch abzufedern, weil man gewisse Interessen berücksichtigen möchte, muss. Ab welchem Punkt ist denn Klarheit wichtiger als Akzeptanz? Also wann höre ich auf, Zustimmung zu suchen, Ihrer Erfahrung nach?
Ehrlicherweise glaube ich, dass es diesen Unterschied zwischen Klarheit und Akzeptanz so gar nicht gibt. Denn klare Entscheidungen brauchen auch eine klare Kommunikation. Und meine Erfahrung ist, dass sie dann auch akzeptiert werden. Wenn es sehr klar ist, auch klar begründbar, weshalb muss diese Entscheidung jetzt getroffen werden. Ich bin tatsächlich gegen Weichspülerei und dieses Einpacken in könnte, wollte, müsste und so. Und am Ende ist das Ergebnis das gleiche. Denn wenn unternehmerische Entscheidungen erforderlich sind, dann kommuniziere sie auch klar und treffe sie. Da bin ich sehr geprägt durch meine Historie. Ich komme ursprünglich aus dem Mittelstand und im Mittelstand, glaube ich, fällt es keinem ein, Dinge weichzuspülen.
Damit tritt man ja vielen auch manchmal auf die Füße, ist erstmal überwältigt von dieser Klarheit. Haben Sie da viel Gegenwind bekommen im Laufe Ihrer Karriere? Gab es da Situationen, wo Sie sagen, da hätte ich vielleicht ein bisschen weniger klar, wie wir es nennen, sprechen müssen?
Meine Erfahrung ist, dass Klarheit sehr wohl geschätzt wird. Das Feedback, was ich ganz oft bekomme, ist, bei der Nikuta weißt du, woran du bist. Die sagt klar, was Sache ist. Einerseits. Andererseits habe ich auch im Laufe meiner Karriere durchaus gelernt, auch diplomatische Gepflogenheiten zu berücksichtigen. Nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern da durchaus auch diplomatisch vorzugehen. Auch das kann ich, mache ich auch. Da ist es halt wichtig, situationsadäquat zu handeln. Ganz klar. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist im Management, du kannst nicht everybody's darling sein. Und du solltest auch nicht versuchen, soziale Wärme und Anerkennung in deinem Job zu finden. Sondern ein Job ist eine Aufgabe, also im Management, also die Aufgabe, Ziele für das Unternehmen zu erreichen und das Unternehmen erfolgreich zu machen. Ich glaube, das führe ich mir zumindest immer wieder vor Augen. Und ich glaube, dass das wirklich das Wichtige dabei ist.
Ich glaube, langfristig wird so eine Gradlinigkeit ja auch belohnt. Zurückblickend wird dann gesagt, damals war es schwierig, konnte ich nicht so mit umgehen, aber es hat mir was gebracht und im Nachhinein war es genau das Richtige. Das ist das, was ich auch immer in meiner Arbeit sehe mit diversesten Führungskräften.
Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich glaube auch am Ende, ich war immer und bin immer in der intensiven Diskussion auch mit den Mitarbeitenden in einem Unternehmen auf allen Ebenen. Mhm. Ich bin also eine Führungskraft, die auch gerne an der Basis ist, die auch gerne diskutiert mit den Mitarbeitenden. Die meisten Mitarbeitenden verstehen das sehr, sehr wohl und finden das auch gut, auch wenn es für sie persönlich dann gegebenenfalls eine Härte bedeutet. Einerseits, andererseits achte ich auch sehr darauf, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die betroffen ist, dass es ihr am Ende wieder gut geht. Dass wir für die eine Alternative finden im Unternehmen und so, dass es am Ende eine Win-Win-Situation wird.
Ja, das Ganze spielt ja auch das Thema Kultur auch mit ein. Das ist ja für Sie, was man hört und liest, auch ein sehr wichtiges und ein sehr großes Thema. Sie sagen, Kultur ist kein weiches Thema, bin ich genau derselben Meinung. Woran merken Sie denn ganz konkret, dass die Kultur kippt in einem Unternehmen, in einer Abteilung, lange bevor es die Zahlen dann auch zum Ausdruck bringen?
Die Antwort fällt mir etwas schwer, weil ich eigentlich immer eher reinkomme, wenn die Kultur irgendwie schon gekippt war und dann quasi geholt werde an der Stelle und dann quasi dieses Thema habe, verändere wirklich die Stimmung in dem Unternehmen. Und da ist mir ganz wichtig, Mitarbeitende sollten stolz darauf sein, was sie machen. Und mein großes Thema ist wirklich, den Mitarbeitenden den Stolz zurückgeben und dann an den unternehmerischen Zielen zu arbeiten, um diese zu erreichen. Aber mir ist sehr bewusst, und das ist nichts, was ich im Lehrbuch gelesen habe, sondern was ich aus eigener Erfahrung ganz oft gelernt habe, ein Unternehmen steht und fällt mit dem Gefühl der Mitarbeitenden, dass sie etwas Großartiges und Sinnvolles machen.
Wie wecke ich so ein Gefühl in Mitarbeitenden? Wie bringe ich den Stolz zurück? Ganz konkret, haben Sie da Maßnahmen? Was für einen Fahrplan gibt es da?
Natürlich gibt es keinen festen Fahrplan dafür. Aber ein paar Grundpfeiler, die ich immer setze, sind erstens den Mitarbeitenden das große Ganze klar machen. Wofür machen wir das hier eigentlich? Was ist unser großes Ziel? Und wirklich da alle mitzunehmen. Zweitens, jedem das Gefühl zu geben, ich sehe dich. Du bist wichtig für dieses Unternehmen. Genau was du machst als einzelne Person ist wichtig. Ich lasse mir gerne die Arbeit von denen erklären, was genau sie machen und bin jedes Mal total beeindruckt davon, mit welcher Leidenschaft Dinge auch gemacht werden. Dann das dritte Thema ist, versuche es hinzubekommen, dass auch andere gut darüber reden. Bei der BVG zum Beispiel mit dieser Marketingaktion, weil wir dich lieben, dass die Stadt Berlin stolz auf die BVG ist, dass alle darüber reden, wie cool die BVG ist. Beim Güterverkehr zum Beispiel, Güter gehören auf die Schiene marketingmäßig, sodass auch von extern positive Bestätigung kommt, dann entwickelt sich auch intern Stolz.
Welche Rolle spielt dann Ihr Verhalten ganz oben oder auch nicht nur Ihr konkretes Verhalten, sondern generell auf Vorstands-, auf Geschäftsführungsebene in einer Kultur, wo der Stolz zurückgebracht werden soll? Das ist ja dann nicht nur das Bild, dass das von außen wirkt, mit dem sich dann die Mitarbeiter identifizieren. Wie muss man sich denn selbst auf Vorstands-, Geschäftsführungsebene verhalten, dass dann auch geschieht?
Das ist eine sehr relevante Frage, denn die Frage ist ja immer, was kann eigentlich so ein Vorstand oder so eine Geschäftsführung wirklich erreichen in so einem Unternehmen. Und meine Erfahrung ist da, erstens, die Leute gucken auf dich als Vorbild, wie du arbeitest, wie du kommunizierst, wie nahbar du bist, wie oft du auch einfach in der konkreten Diskussion bist mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Dieses Thema Nahbarkeit und Konkretheit und auch Kommunizierbarkeit, also Ansprechbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Im Gegensatz zu irgendwie abgeschottet und nicht nahbar für die Beschäftigten. Also dieses Thema Nahbarkeit ist ein ganz wichtiges, aber auch das Thema der Konsequenz. Ziele formulieren und auch deren Einhaltung kontrollen und dann auch positive Verstärkung oder auch Konsequenzen, falls diese Ziele nicht eingehalten werden. Darauf gucken die Mitarbeitenden. Das ist also extrem wichtig. Und das zieht sich dann auch durch so ein Unternehmen durch.
Wunderbar. Ich würde ganz gerne noch mal einen kurzen Schwenk machen. Sie haben kürzlich bei LinkedIn etwas über die gläserne Klippe geschrieben. Das heißt ja, dass Frauen häufig dann Führungsrollen übernehmen, wenn die Erfolgsaussichten gering oder besonders gering sind. Das ist ja ein Phänomen, das auch durch Studien belegt ist. Was beobachten Sie denn hier aus eigener Erfahrung oder aus dem Umfeld?
Das war in der Tat ganz spannend, diese gläserne Klippe. Da die Diskussion gibt es ja schon länger. Ich war überrascht, ich sage gar nicht, ob positiv oder negativ, über die Reaktionen auf diesen Post, über die Vielzahl der Reaktionen, die überwiegend widerspiegelten, ja, es ist so, auch wir erleben die gläserne Klippe oder wir kennen das, bis hin einige Reaktionen, die sagten, selbst schuld, Frauen brauchen diese Jobs ja nicht anzunehmen. Das ganze Spektrum war da vorhanden. Die Wissenschaft ist da eindeutig. Wenn Situationen, unternehmerische Situationen sehr schwierig sind bis aussichtslos, dann sind es überproportional oft Frauen, die in die Verantwortung gehen. Aus meiner Sicht zwei Aspekte dazu. Häufig haben viele Männer vorher schon abgesagt, weil die Erfolgsaussichten zu gering waren. Dann wird eine Frau gefragt und die sagt zu. Zweitens, diese gläserne Klippe kann positiv, aber auch negativ sein. Die kann negativ sein, weil es ist wirklich so unwahrscheinlich, dass man da erfolgreich ist, dass eben auch die Frau da nicht erfolgreich ist. Und das wird dann ganz häufig nicht attribuiert, zugeschrieben auf die Situation war ganz schwierig, sondern auf das war eine Frau, die hat es nicht geschafft. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dadurch bekommen auch Frauen eine Chance. Und häufig gelingt es Frauen auch. Und ich würde die These wagen, dass es Frauen überdurchschnittlich häufig gelingt, auch aus diesen auswegslosen Situationen einen Ausweg zu finden und zum Erfolg zu kommen.
Sie hatten das gerade schon angeschnitten. Wenn das scheitert, dann war es ja eine Frau. Woran erkennt man denn als Organisation, dass man ein strukturelles Problem auf einmal individualisiert?
Ich glaube, das machen ganz viele Organisationen. Das ist tatsächlich fast Frau-Mann unabhängig. Ich erlebe das immer wieder, dass gerade bei Führungswechseln das sehr personalisiert wird. Das war Herr so und so, das war Frau so und so. Aber bei Frauen nochmal diese Geschlechtskomponente dazu kommt. Sondern da wird es dann generalisiert im Sinne, es war eine Frau und deshalb hat das so nicht funktioniert. Das habe ich bei Männern noch nie erlebt. Ich habe noch nie den Satz, ja, es war ja ein Mann und deshalb hat es nicht funktioniert, gehört. Sondern es war eine Frau und deshalb hat es nicht funktioniert, den habe ich schon häufiger gehört.
Ja. Unabhängig vom Geschlecht jetzt, was braucht denn eine Führungskraft, um in einer Krise wirklich erfolgreich zu sein?
Ich habe darüber tatsächlich viel nachgedacht und ich glaube, es braucht ein paar Dinge. Die Führungskraft selber braucht natürlich eine dramatische Resilienz, weil eine Krisensituation ist eine sehr herausfordernde Situation. Resilienz, Nervenstärke, Durchhaltevermögen einerseits. Andererseits das Umfeld, das Unternehmen, da muss es eine sehr klare Zielsetzung geben. Wo wollen wir eigentlich hin? In welcher Zeit wollen wir dorthin? Und welche Möglichkeiten gibt es? Die Führungskraft und das Unternehmen brauchen die Unterstützung eines starken Aufsichtsrates, Eigentümers, wie auch immer die Stakeholder-Struktur aussieht. Da muss es einen klaren Support geben, eine klare Unterstützung. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Sozialpartner im Unternehmen genau diese Notwendigkeiten auch erkennen.
Ja, Sie haben es schon gerade angesprochen, eben diese Verantwortung, die Aufsichtsgremien und Eigentümer auch übernehmen müssen, damit es auch wirklich erfolgreich ist. Und dass das Ganze dann strukturell auch gesehen wird und eben nicht individualisiert wird, diese ganze Thematik. Wenn Organisationen die Führung in schwierigen Zeiten neu besetzen, was wird denn da aus Ihrer Sicht dann zu oft unterschätzt?
Unterschätzt wird, glaube ich, ganz häufig, dass eine Neubesetzung hilfreich sein kann. Sie hilft aber nicht, wenn die Unterstützung der Stakeholder nicht da ist, wenn das Ziel nicht klar ist, wenn nicht alle darauf eingeschworen sind. Ich kann eine Person wechseln, aber ich kann das Umfeld nicht auswechseln. Und wenn es da im Umfeld Unklarheiten gibt, dann hilft es nicht, die Person auszuwechseln. Und es gibt ja viele Unternehmen, die in so einer Transformation auch einen sehr hohen Verbrauch an Managerinnen und Managern haben. Und das zeigt genau das.
Deckt sich mit unserer Erfahrung, dass die systemische Betrachtung des ganzen Konstrukts durchaus essentiell ist, auch
genau.
In solchen Besetzungsprozessen.
Genau, das ist auch in diesen Besetzungsprozessen. Ich weiß, dass es natürlich schwierig ist, aus externer dieses ganze System zu erkennen und zu durchleuchten, aber systemtheoretisch ist das natürlich genau der Schlüssel.
Noch ein großer Punkt bei uns ist immer Zukunft und Führung in Verbindung mit Menschlichkeit. Technologie wird ja vieles verändern und verändert auch schon vieles. Verantwortung wird aber ja nie ganz abgeschafft werden. Das wird Technologie am Ende des Tages wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht übernehmen können. Am Ende steht irgendwie wahrscheinlich immer ein Mensch dahinter, der die Verantwortung übernimmt. Welche Fähigkeiten werden Führungskräfte denn in Zukunft unter Betrachtung dieses ganzen technologischen Wandels wirklich brauchen, die vielleicht unterschiedlich sind zu denen, die es jetzt gerade benötigt?
Diese Frage bekomme ich in anderer Form ganz häufig gestellt, weil ich von Hause aus Psychologin bin und immer in technischen Umfeldern gearbeitet habe und früher regelmäßig für Erstaunen gesorgt habe mit meiner Ausbildung als Psychologin. Und da habe ich immer gesagt, also wisst ihr, ich kann keine U-Bahnen bauen oder Autos konstruieren. Das muss ich aber auch gar nicht als Führungskraft, sondern am Ende kommt alles immer auf die Menschen an. Die Menschen, die Sie sagen, entscheiden oder die Menschen, die motiviert sind, die nicht motiviert sind. Am Ende geht es darum, die Menschen dazu zu bringen, das Bestmögliche zu tun. Da ist die Ausbildung als Psychologin extrem gut. Und ich glaube, das ist die Rolle, die Führungskräfte zunehmend einnehmen. Menschen, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen oder neudeutsch zu empowern, wirklich das Beste rauszuholen aus sich für das Unternehmen in dem Fall. Ohne, und dann sage ich das auch gleich, ohne sich aber zu verausgaben. Weil uns geht es ja als gute Managerinnen und Manager darum, auch langfristig die Mitarbeitenden so zu entwickeln, dass sie das Beste machen können.
Ja, der Eindruck entsteht, wenn man sich auch öffentliche Debatten, Meinungen und Ähnliches ansieht, dass Führung komplexer wird. Die Fähigkeit der Geduld und der Reflexion wird knapper. Viele kurze Zündschnuren und Ähnliches. Was verlieren wir denn gerade? Was sollte wieder bewusst zurückgeholt werden?
Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob Führung komplexer wird. Ich bin ja jetzt schon einige Jahrzehnte Führungskraft und Führung hat sich verändert. Ich glaube, auch die Informationsdichte ist dramatischer geworden. Ich kenne noch Zeiten, da gab es einen Posteingang, da hat man die Post gelesen morgens und das war im Grunde das, was reingekommen ist an News an dem Tag. Mehr gab es nicht. Das hat sich natürlich dramatisch verändert. Die Menschen sind glücklicherweise gleich geblieben, denn in der Menschheitsgeschichte sind die letzten Jahrzehnte nur ein Klacks. Also das Wesen der Menschen ist gleich geblieben. Ich glaube aber, es kommt jetzt auf der Baukasten der Führungskraft sollte sich erweitern, denn es kommt viel, viel stärker darauf an, den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin tatsächlich auch zu unterstützen in ihrer Entwicklung, zu fördern und auch zu fordern und das auch gerade, wo so vieles digital stattfindet, natürlich digital, aber auch persönlich. Dieses Thema persönlich sich zusammensetzen, persönlich sich zu treffen, persönlich Themen zu diskutieren, das hat eine andere Qualität, als alles virtuell zu machen. Und genau auf diese Mischung wird es ankommen. Aus Effizienzgründen ganz viel digital, aber auch das Persönliche.
Wenn Sie sagen, Führung ist nicht komplexer geworden, braucht einen neuen Baukasten, einen erweiterten Baukasten. Auf der anderen Seite, welche Fähigkeit wird in der Führung denn in der Zukunft nicht aufgebaut oder sollte nicht aufgebaut werden? Anders formuliert, was sollte denn bewusst verlernt werden?
Verlernt werden sollte oder weniger stark ausgeprägt sein sollte, tatsächlich aus meiner Sicht dieses autokratische Führungsverhalten. Das gibt es nämlich digital, virtuell, genauso wie in der realen Führung immer noch. Ich bin der Boss, ich habe das gesagt, ihr macht das jetzt so. Das führt dazu, dass die Mitarbeitenden abschalten und sagen, er hat's gesagt, sie hat's gesagt, dann mache ich so, obwohl ich selber für falsch halte. Und das da in einer Welt, die, und da würde ich sagen, die Welt wird schon komplexer, da muss man sich sehr davor hüten. Denn die Führungskraft ist bei weitem nicht der oder diejenige, die das meiste Know-how hat in allen Themen. Deshalb glaube ich, ist es so wichtig, mit den Mitarbeitenden in der engen Diskussion zu sein und dieses autokratische, ich sage das, du machst das, das sollten wir gern verlernen.
Sehr gut. Frau Nikutta, zum Abschluss stellen wir immer drei schnelle Fragen. Welche Eigenschaft wird bei Führung Ihrer Meinung nach systematisch unterschätzt?
Welche Eigenschaft systematisch unterschätzt wird? Ich glaube, was systematisch unterschätzt wird, ist tatsächlich das Stakeholder-Management und die Kommunikationsfähigkeit.
Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht, auch jetzt gerade im Angesicht von großen geopolitischen Krisen, von Wirtschaftskrisen? Wie bleiben Sie zuversichtlich?
Mir gibt große Zuversicht, dass wir in Deutschland leben und in einer Industrienation, dass wir in Europa leben, dass wir hier wirklich einen riesigen Binnenmarkt haben und dass wir wirtschaftlich stark sind und dass wir gut ausgebildete Mitarbeitende haben. Und ich glaube, eine wirklich unglaubliche Stärke als Deutschland, als Europa haben. Manchmal vergessen wir das, aber im Grunde bin ich mir sicher, glaube ich, sind sich viele sicher, wie stark wir sind.
Da kann ich nur zustimmen. Die Abschlussfrage, was ist Ihr persönliches Erfolgsmuster?
Mein persönliches Erfolgsmuster ist, Freude an der Arbeit zu haben, Freude an Veränderungsprozessen, diese Lust, etwas Neues zu unternehmen, das unternehmerische Denken und jeden Tag diesen Chaka-Moment zu haben. Heute gehen wir raus und machen das.
Frau Nikutta, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie da waren.
Ganz herzlichen Dank.
Das war Erfolgsmuster, der Leadership-Podcast von Lohmann Executives. Weitere Informationen zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie wertvolle Impulse für Ihre eigene Führungsarbeit mitnehmen konnten, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.